In deinem Herz ist Alaska. Denn dort ist ewiger Winter. Fühlt sich was an wie ein Knast, ja. Doch komm ich auch irgendwann hier raus aus diesem Alaska. Da bleibt es jetzt für immer. Fühlt sich was an wie ein Knast, ja.
Fühlt sich an wie im Knast, ja. Und damit zurück und herzlich willkommen bei und von Pottgeflüster. Ja, mein Name ist Felix. Ich begrüße recht herzlich alle, die da neu zugekommen sind. Wahrscheinlich ist das eh nicht der Fall, aber das ist nicht schlimm. Und auch alle alten Potties natürlich auch wieder da. Und damit, wie gesagt, herzlich willkommen zurück. Ich bin natürlich nicht alleine, sondern ich habe die Jungs im Schlepptau. Marcel und Leon. Grüßt euch.
Nabend.
Yo, yo, yo.
Mein Herz ist Alaska. An welchen Künstler erinnert euch diese Stimme? Bitte.
Annenmaid Kanterei. Oder das wie ist,
es ist so witzig. Ich habe eins zu eins das Gleiche gedacht, als ich den das erste Mal gehört habe. Denn ich hatte in meiner Playlist, wie heißt das andere, Sterne? Oder so?
Ja, das. Aber Annenmaid Kanterei ist mal markanter.
Ja, vielleicht ist er das auch einfach nur unter einer Maske.
Wortwitz!
Der Felix hat's geschnallt.
Was hast du gesagt?
Vielleicht ist das der Typ nur unter einer Maske und baut sich simultan zwei Karrieren auf. Ich habe nämlich heute durch Zufall einen Podcast mit dem gehört und habe dann gelernt, es heißt Annenmaikantereit und nicht Anne, wie die Frau, sondern Annen. Ja, und der hat nämlich auch gesagt, er hat so ein heimliches Faible für Schlager. Also er würde gerne Schlagermusik machen für den Drip. Vielleicht macht er drei Standbeine gleichzeitig.
Also die Vorstellung ist auf jeden Fall nicht ganz so weit weggeholt. Denn welcher Künstler hat das auch schon mal gemacht? Obacht, jetzt haben wir Quiztime gerade hier. Ich habe leider keinen Jingle dafür. Schade, tut mir leid. So, wer weiß es?
Entschuldigung.
Das ist die falsche Antwort.
Keine Ahnung, Crow.
Nein, Masimoto, gleichzeitig auch
Materia, ja klar.
Materia, genau.
Das war ja nie ein Geheimnis. Das wusste ja jeder.
Pass mal auf, wenn du mir jetzt blöd kommen willst, dann sage ich dir jetzt mal zwei, drei Sätze dazu. Jungs, wie geht's euch? Wie geht's euch? Erzählt mal ein bisschen. Wir wollen ein bisschen reingrooven hier.
Gut. Das riecht gut. Ich hab dreimal den Arsch nass gekriegt.
Dreimal den Arsch nass gekriegt?
Alles wunderschön. Ja, ich sitze ja nicht so wie ihr beiden, Kasper, in schön beheizbaren Büro.
Oh, okay, aber erklär uns doch mal, wie du den Arsch nass gekriegt hast.
Ich musste draußen was machen.
Ach so, okay, ich dachte jetzt irgendwie ist irgendwas passiert und du hast irgendwie damit versucht, ein Synonym dafür auszudrücken, dass du auf den Arsch gekriegt hast im Sinne von. Nee, ja. Du hast einfach draußen gearbeitet, im Regen halt.
Genau.
Okay, jetzt sag das doch. Okay. Ja, stimmt, da haben wir es ein bisschen besser. Wir müssen nicht draußen arbeiten, das ist richtig.
Also, ich behaupte mal felsenfest, ich habe es nicht besser. Also, auch nur weil mein Büro warm und nicht
trocken.
Und zum größten Teil trocken. Glaube ich nicht, dass ich es besser habe. Ich habe vorhin schon, als du deine Kamera reinstalliert hast, mit Marcel drüber geredet, dass ich heute so einen Tag habe, wo ich das Gefühl hatte, alle um mich herum sind so inkompetent, dass ich anfange, mich zu fragen, ob das Problem vielleicht bei mir liegt.
Mhm. Also an dir liegt oder wegen dir passiert oder wie meinst du das?
Ja, nee, also es gab so Prozesse, in denen ich einfach noch nicht so drin bin, die für mich aber auch nicht logisch nachvollziehbar waren. Also es war aus einer rein rationalen Sicht kompletter Schwachsinn, was da passiert ist.
Okay.
Und dann habe ich mich einfach gefragt, ob der Prozess an sich Schwachsinn ist oder ob ich einfach zu dulli bin, es zu rallen. Und ich bin, ich bin dabei rumgekommen, dass der Prozess scheiße ist. Weil an mir kann es nicht liegen, da sind wir mal ganz ehrlich.
Ja, das ist, wollte ich gerade sagen. Heute auch wieder bei dir Ambilight am Start, ne? Heute ist so Aquarell oder ja, Sea Life Modus, oder wie? Ja, oder wie nennt man das? Also ihr müsst euch vorstellen, damit wir euch mal ein bisschen abholen können, Leon sitzt halt wieder in einem wunderbaren Zimmer, in dem die Beleuchtung so ein bisschen aussieht, als ob er mitten in einem Pool oder Meer sitzt. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr toll.
Ja, die Nachbarn denken jetzt erstmal, da ist Schmusestunde, nehmen an.
Nee, die Nachbarn denken, hier ist Rohrbruch.
Achso.
Die Fenster sind einfach nur extrem dicht. Das ist hier ein Aquarium geworden. Gleich werde ich so mit Taucherbrille meinen Kopf an der Seite des Fensters rausstecken und denen so Handzeichen wie Taucher geben, damit die denken, das Zimmer steht unter Wasser. Nee, das ist wieder die Partykröte.
Ja, okay. Nicht schlecht. Die Partykröte. Sind wir genau darauf eingegangen, wo der Song herkommt? Also Alaska hat man ja rausgehört gerade und von 1986 ist dieser Song, falls ich es gerade nicht korrekt erwähnt hatte. Und nur gefragt habe, an wen euch der Künstler erinnert. Nein, es ist nicht Annemarie Kantereit, sondern es ist 1986 mit Alaska. Ja, das nur mal kurz als Side-Fact. Das habe ich jetzt irgendwie vergessen.
Wisst ihr, woran der mich erinnert? An 1860 München.
1860. Oh, nee. 1986 vermutlich wahrscheinlich auch so ein Typ, der 1986 geboren ist, ne?
Ja, vermutlich. Ja. Das ist auch so ein Stück, der jetzt einfach durchs Internet viral gegangen.
Ja, um das mal präzise zu sagen, so ein TikTok-Rapper.
Genau. Ehrlich?
Ja.
Okay, es ist ja nicht, ich bin TikTok ja ist immer noch nicht, also es hat sich nicht passiert. Deswegen weiß ich das nicht. Und ihr sagt, das ist einfach dadurch viral gegangen, weil er TikTok seine Songs dann veröffentlicht, oder wie läuft das dann da? Hat er Clips gemacht mit, oder wie?
Der hat in Livestreams gesessen mit seiner komischen Pudelmütze mit Löchern über den Augen und hat da angefangen, mit seiner Reibeisenstimme rumzusingen. Und die Herzen der dort anwesenden 13-jährigen Mädchen sind reihenweise geschmolzen. Und umso mehr Leute das konsumieren, umso bekannter wird man. Und ich finde den zum Beispiel, also Entschuldigung, wenn ich jemandem zu nahe trete, aber ich finde den völlig talentfrei.
In welcher, also da müssen wir da halt nochmal drauf eingehen, was findest du talentfrei? Seine Stimme zum Beispiel finde ich alles andere als talentfrei, das muss ich dann
für mich ist
zu seiner das, Verteidigung mal sagen.
Also ich weiß, für mich ist das, auch wenn seine Stimme vielleicht sein Alleinstellungsmerkmal ist, ist das ja Kontra K, der ein bisschen viel Whisky gesoffen hat. So, also
okay.
Es ist auch rein subjektiv, mir gibt diese Mucke nichts. So, da transportiert, das ist für mich erstmal glaube ich, dass der in echt nicht so klingen würde. Ich glaube, da ist viel auch noch Post-Production mit drin, um das alles noch mal ein bisschen rauchiger zu machen, noch ein Voice-Filter drüber und so. Und mir ist das zu, ich mache die ganze Bewegung mit meiner Hand, mir ist das zu
Mainstream?
Ja. Tatsächlich. Also er nennt sich ja auch, ich glaube, es soll ein Rapper sein, aber
ich bin Babahaft. Finde ich auf jeden Fall ordinärer an der Stelle als 1986. Oh, Babahaft ist zurück.
Aus moralischer Sicht ist er mit Sicherheit vertretbarer als jeder andere Rapper. Ich bin ja seit der letzten Folge, stehe ich ja auf Kriegsfuß mit Rap.
Genau.
Aufgehört, den aktiv zu konsumieren.
Also wer das übrigens noch nicht geschafft hat, diese Folge zu hören, sollte das dann auf jeden Fall jetzt tun, denn die Folge 94 war, finde ich, in der letzten Zeit für mich meine Favoritenfolge der letzten, weiß nicht, 3-4 Wochen oder so, glaube ich.
3-4 Jahre.
Geil, 3-4 Jahre. Nein, tatsächlich fand ich die sehr stark, um dann nochmal kurz drauf einzugehen und dieses Rap-Ding, ich bin ja anderer Meinung als Leon da an der Stelle, ich glaube nicht, dass es halt nur mit Rap zu tun hat. Das nur kurz, by the way. Ich muss aber auch sagen, ich kann zum Beispiel Kontra K selber auch nicht mehr so hören, weil es mir einfach seit 3 Alben das Gefühl habe, dass es immer das Gleiche ist. Aber ich glaube, Marcel wollte sich dazu irgendwie auch nochmal äußern, habe ich gleich gerade wahrgenommen.
Ja gut, aber du kannst doch die Rap Musik nicht für andere Leute Probleme machen. Das sind doch politische Probleme, die wir haben. Das wäre doch damals so genauso, wo wir weiß ich nicht, irgendwo war ein Amoklauf und einmal hieß es, das sind die Ballerspiele, die Ego-Shooter-Spiele.
Es ist ein völlig berechtigter Einwand. Ich mache auch nicht die Rap-Musik für das, was da an Silvester ist, verantwortlich. Aber ich glaube, dass das so ein Selbstbild nochmal katalysiert, wenn du dich eh schon für einen krassen Mac hältst und dann noch mit Farid Bang auf den Ohren durch Berlin, was weiß ich, Marzahn oder wie auch immer die Stadtteile da heißen, läufst und dir dein Selbstbild nochmal ein bisschen mehr zurechtbiegst, indem du dich über die Musik nochmal krasser fühlst. Ich glaube, dass das mit ein Problem ist. Dass
du meinst als Beschleuniger quasi. Also wie ja. Öl ins Feuer gießen, wie man so schön sagt.
Ja, ich werde ja jetzt auch nicht direkt zum Serienmörder, nur weil ich Modern Talking höre und feier.
Ja, ich würde dich aber auch als durchschnittlich schlauer einschätzen als Kevin, der durch Wedding läuft mit Farid Bang auf den Ohren.
Ja, so. Gut. Aber ich weiß ich nicht. Ja. Manche Leute sind einfach dumm. Die sind einfach dumm auf diese Welt gekommen. Die sind dumm.
Wenn es nach mir ginge, hört 1986 oder guckt 1860 München, das ist mir völlig egal. Lasst einfach die Polizei und die Feuerwehr in Ruhe.
Ihr machen, was ihr wollt. Ansonsten würde ich das Thema auch nicht wieder aufmachen, weil wir haben ja eins auch aus der letzten Folge wieder gelernt. Wir sollen weiße Männer mit dicken Bäuchen und langem Bart nicht ärgern. So. Das habe ich herausgenommen, das habe ich mir gemerkt und das mache ich auch in Zukunft einfach nicht mehr. So, okay. Und das ist jetzt, deswegen lassen wir das einfach sein.
Also du sprichst vom Leon, ne?
Ja, sicher. Okay. Das wolltest du noch mal. Bart ist etwas, was auf uns beide nicht zutrifft. Deswegen konntest du noch eintreffen. Das ist Leon.
Digga, bei mir eher am wenigsten.
Ja.
Also ich glaube, jeder 13-Jährige hat mehr Bartwuchs als ich hier zurzeit.
Wo? Ja, komm. Also du hast doch einen Vollbart.
Ja, jetzt, ich habe mit
5. Da geht's anderen Leuten deutlich schlechter, ey. Ja. Die brauchen nur ein Frottehandtuch, ey.
Ja, aber die Haare wären grau, also die wären grau. Ja, ich sehe mich schon wie die Szene bei Bad Boys so irgendwann mit Coco Nut Cream mit dem Bart färben, halt. Kennt ihr die Szene?
Nee, aber ich kann mir durchaus vorstellen, wie viele ja ihre Bartlinie auch dann nachzeichnen und so, damit es dann hier oben ab dichter aussieht. Das war ja auch immer so eine Thematik, die ich ja nie gefühlt habe. Aber
sind ja nicht der Wendler, ne?
Ja, aber du glaubst gar nicht, wie viele das machen.
Ich habe eine geile Story zu Bartwuchs. Früher, als mir so der erste Bart gewachsen ist, da hatte ich, kennt ihr diese...
Wo hat es bei dir angefangen, mal kurz, by the way? Das finde ich immer interessant irgendwie.
Ich hatte diesen typischen Helmbart.
Ja.
Und dann irgendwann saß ich mit meinem Vater so im Auto. Oh, und ich sagte, ey, Vater, guck mal, ich habe voll den Bart bekommen. Er sagt, du hältst einmal den Kopf aus dem Fenster, dann ist das Ding weg.
Aber das, ich fand das auch immer so geil, als dann die ersten, sorry Marcel, mach ruhig.
Das sind ja diese Einsteigerbärte. Ich hatte zum Beispiel nur so Kotelette, dann hier unten diesen Strich, so. Das ist dieses Starterpaket, glaube ich. Dieses Gel vom Flohmarkt, diesen Kantenbart, dann noch diese viereckigen Ohrringe von Brigot Brigitte oder wie die hießen. Für 4,99. Das war so die Zeit, wo ich rausgegangen bin, ey.
Der Witz ist, dass für uns alle, so wie ich jetzt gerade in eure Gesichter sehe, alle, also alle beide genau das gleiche gedacht wie ich auch, denn ich sage genauso aus. Ich habe nie das Flohmarktgel benutzt, das muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich habe mir nie so ein Kilo Flohmarktgel gekauft. Ja. Aber ja, ich habe mir auch die dicken Brillis und dann mir die Haare voll geschmiert, schön voll gekleistert. Da gab es nichts. Da hätte eine Drei-Wetter-Taffel mal einen Scheißdreck dagegen. Es hat gehalten wie eine Eins und dann ging es los. Ja,
ich glaube auch, deswegen hätte ich irgendwann mal einen Lichtschalter, glaube ich, angemacht in dem Badezimmer. Ich glaube, da wäre das Haus um die Ohren geflogen. Also die Haare, das war ja früher so. Der die härtesten Haare hatte, so, da hast du drauf, dass du dir fast die, wie ein Nagelbrett, Mann.
Richtig krank.
Und es gab sogar noch die Zeit, da habe ich mir die Haare unterm Helm gemacht.
Echt? Das habe ich nie gemacht.
Hast du nie gemacht?
Nee, weißt du warum? Weil ich immer, ich fand es immer doof für den Helm, weil der dann halt völlig verschmockt irgendwann von innen war. Und dann war der halt immer, wenn du dann halt mal die Haare dann auch gewaschen hast und den Helm getragen hast, waren die halt sofort klatschig.
Ja gut, aber du durftest ja eine Zeit lang damals, bei uns war das so, durftest du keine Kippis tragen in der Schule.
Ja, richtig.
Ne? Heute ist das ja heute, was weiß ich, Kippi und keine Ahnung was alles, aber das war früher nicht so.
Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe diese Zeiten nie mitgemacht, weil zu dem Zeitpunkt, wo das alle gemacht haben, war ich Punker.
Ja, und gut.
Menschen wie ihr wart mein erklärtes Feindbild. So dieser leichte Focki, ne, Haare eben zu Beton gemacht und dann diese Viereckstein-Ohrringe. Da hättest du mich mit jagen können. Also sowas habe ich nie gemacht.
Ich verweise einmal kurz auf meinen Gastauftritt bei Fata Morgana. Da ist ein sehr schönes Posting. Also falls die Leute es jetzt wirklich interessiert, gebt mal bei Instagram Fata Morgana ein und checkt mal bitte dieses Bild aus bei der vorletzten Folge, glaube ich, war es. Ja, doch, ich glaube, es war die vorletzte Folge. Und da seht ihr mich auch nochmal, denn ich sehe 1:1, wie der beschriebene Feind von Leon aus mit 16. Aber wirklich 1:1.
Wir müssen noch was aufklären. Es ist eine Folge außer der Regel. Eine außerordentliche Folge sozusagen. Marcel hat uns quasi zur Aufnahme genötigt mit dem Senden einer Notiz.
Ey, da mache ich einmal was, weißt du, und ihr fühlt euch direkt genötigt.
Also. Ich habe mich so motiviert dadurch gefühlt, jetzt sage ich Real Talk, ich habe mich so motiviert dadurch gefühlt, weil ich mir so dachte, wenn du uns jetzt eine Notiz schreibst, dann willst du dieses Thema unbedingt abrappen. Und nein, da dachte ich mir, okay.
Ich war gestern unterwegs und ich musste 160 Kilometer geradeaus fahren.
Ja.
Und was willst du da machen? Du kannst durchschnittlich 90 km/h fahren. Und es war langweilig. Dann habe ich mir gesagt, weil ich hatte auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir nur 2 Wochen nicht aufnehmen. Weil gestern war ja schon Mittwoch, da habe ich mir gedacht, okay, mach dir doch mal Gedanken. Ist doch nichts passiert in der Gruppe. Ja, das ist dabei rumgekommen.
Ja, schön, ja. Dass dieses Motivation so hoch uns zusammengebracht hat. Ist doch gut.
Ja, ich finde das auch irgendwie fresh. Und jetzt ist die Überlegung, ich wollte es eigentlich nach dem Podcast mit euch besprechen, aber wir können es auch einfach teilhaben lassen, beziehungsweise mit aufnehmen. Hauen wir sie sofort raus oder machen wir es doch erst in 14 Tagen?
Ja, ich habe das vorhin schon eruiert quasi.
Ja.
Wir können die morgen dann raushauen und dann vielleicht einfach nächste Woche nichts machen. Dann so, weißt du, so ein bisschen Zickzack-Muster in der Playlist.
Wobei, es wäre ja nicht morgen, es wäre ja heute. Heute ist ja Donnerstag.
Genau.
Ach ja, stimmt. Na,
also wenn, dann würden wir sie dann heute rausknallen und dann können wir uns überlegen, ob wir nächste Woche einfach eine produzieren. Vielleicht hat auch Marcel wieder ein Thema. Vielleicht wird das jetzt der Regelfall. Vielleicht verändern wir jetzt alles.
Ja.
Vielleicht ist es nie mehr so wie vorher. Also nach Folge 95. Man weiß es nicht. Ja. Und deswegen sage ich euch hier an der Stelle, abonniert den Podcast und seid nächste Woche einfach wieder, boah, das ist schlecht. Und seid nächste Woche einfach wieder dabei, denn das sagenumworbene Thema, worüber wir jetzt die ganze Zeit quasi so ein bisschen mit vorgehaltenem, ne, ihr wisst, was ich meine, reden, kann ja Marcel ja selbst einfach mal einbringen. Denn ich habe da sofort eine Frage zu.
Du hast
zu diesem Thema allgemein.
Sofort eine Frage zu.
Ja, ich fände jetzt cool, wenn du einmal kurz sagst, worum es überhaupt geht.
Also
meine Frage dazu ist, wie bist du darauf gekommen?
Ja, weil ich gerne mal, jeder hat ja eine andere Ansicht von Eifersucht. Also es geht ja heute um Eifersucht in Beziehung. Und der eine ist ja etwas lockerer und der andere ist halt so ein bisschen, ja, ich würde jetzt mal sagen, toxisch. Und ich verstehe halt diese Leute nicht, die das halt so richtig krass durchziehen, so, und dann weiß ich nicht. Ich wollte einfach mal eure Meinung dazu haben, weil ich glaube, die Kombi, so, jeder lebt ja anders und ich wollte mal eure Ansichtsweise darüber hören.
Mhm. Also genau, liebe Pottis, das Thema ist Eifersucht.
Wollen wir vielleicht erstmal den wissenschaftlichen Teil abarbeiten und dann zu unserer Meinung kommen?
Ja, machen wir erstmal den langweiligen Teil.
Das nennt sich Spannungsbogen.
Ja, genau. Also wir haben uns dann, nachdem Marcel dann wirklich diese Notiz auf einmal in unserer Podgeflüstergruppe geschrieben hat, haben wir gesagt, boah, okay, krass, okay, dann gucke ich mal nach. Was eigentlich überhaupt, wenn ich jetzt, jeder benutzt dieses Wort Eifersucht, aber ich habe mir selber eigentlich noch nie Gedanken darüber gemacht, über die wirkliche Definition. Und die ist so, starke, übersteigerte Furcht, jemandes Liebe, Zuneigung mit einem oder mehreren anderen teilen zu müssen. An andere zu verlieren, rasende Eifersucht. Also anscheinend gibt es auch verschiedenste Formen der Eifersucht, aber das ist erstmal die erste Definition, die man findet, wenn man Eifersucht bei Google eintippt. So, das auf jeden Fall vorweg. Ja, ich meine, der größte oder der nächste Kontext eigentlich, der zu einer Eifersucht, also wo entsteht sie, beziehungsweise in welchem Kontext empfindet man Eifersucht, ist ja meistens in der Beziehung zu einem Partner. Ne? Also, oder habt ihr da irgendwie andere, gibt es noch andere Beispiele?
Nö, also ich glaube, das ist per Definition im Erwachsenensein. Bei Kindern gibt es natürlich Eifersucht unter anderen Kindern zum Beispiel, ne, wenn Mama mal mit einem anderen Kind spielt, was nicht das eigene ist oder so. Aber ich glaube, per Definition trifft es schon ganz gut. Mhm. Passiert meistens in Partnerschaften oder eben bei, ich hatte das früher häufig, wenn ich verliebt war und die Person gegenüber vielleicht das Verliebtsein nicht erwidert hat, mhm, und du dann gesehen hast, ne, da geht was, ja, mit einem anderen Typen oder so, das ist dann so, muss nicht zwingend Partnerschaft sein, aber du musst schon eine Gefühlsebene
zu einem anderen Menschen, glaube ich, genau, haben. Also, ich habe ja nämlich letztens noch mit meiner Partnerin darüber gesprochen, da jetzt wir ja noch ein neues Kind bekommen, wie sieht das aus? Was ist mit der Eifersucht der anderen beiden vielleicht? Ist das ein Thema? Kann das ein Thema werden? Dann sorgt man sich ja um das Kleinste irgendwie gefühlt am meisten, weil es noch am meisten braucht irgendwie. Und da haben wir uns auch überlegt, wird es da diesen Bezug zur Eifersucht geben? Also nur mal, um nochmal einen anderen Kontext mit reinzubringen.
Ja gut, ich glaube, den wird es bestimmt ein oder andere Mal geben. Aber die werden ja bei euch nicht vernachlässigt. Aber die sind ja auch noch da. Ist ja nicht so, dass die jetzt ab in die Kammer geschoben werden und tada, das Neue ist da und ihr seid jetzt raus. Also
ganz und gar nicht. Nur erklär das mal einem Fünfjährigen, der noch gar nicht versteht, jetzt, also zuletzt hast du mir ja quasi viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt und nun fällt das ab, aber seitdem der da ist, so nach dem Motto. Und dann kann das schon schwieriger werden, weil das Verständnis zu, beziehungsweise so zu erklären, dass man Verständnis dafür hat, kann gut sein, dass es super klappt und nie ein Thema wird, kann aber durchaus auch anders sein.
Aber ich glaube, das lässt sich ja, also es ist ja im Prinzip das gleiche Gefühl. Kinder haben genauso das Gefühl, eine geliebte Person mit wem teilen zu müssen, der vorher vielleicht nicht da war oder der nicht präsent war. Und im Prinzip bedient das ja die gleichen Hirnareale wie bei einem erwachsenen Menschen auch. Also,
ja.
Und vor allen Dingen die Zeichen, die sich dadurch äußern, die du ja hier rausgesucht hast, bleiben die gleichen. Du wirst wütend, du wirst traurig. Wenn du merkst, der andere kriegt eben mehr Aufmerksamkeit, triggert das die gleichen Emotionen wie bei einem Erwachsenen oder eben andersrum bei einem Kind eben auch.
Also gerade in der Definition liest man ja auch nochmal, Zuneigung mit einem oder mehreren anderen teilen zu müssen, das ist ja vor allen Dingen auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der da, finde ich, den Unterschied macht. Ich habe gerade das Gefühl gehabt, dass du eine kleine Nackenschelle gekriegt hast.
Nee, wollte mich erschrecken, aber hat nicht geschafft.
Der Furchtlose. Okay.
Der Furchtlose, genau.
Genau, und dann welche Gründe, also ich habe das ein bisschen unterteilt in Definition, Gründe und Zeichen dafür, die Gründe. Heute liegen die Gründe für Eifersucht oft in negativen Erfahrungen, die zwischenmenschlich gemacht wurden. Zum Beispiel Untreue in früheren Beziehungen oder wenig Aufmerksamkeit, wie wir gerade schon besprochen haben, und Liebe im Elternhaus. Aber egal, welcher dieser Gründe zutreffen könnte, sie alle basieren letztendlich auf einem Kern. Und zwar dem Selbstzweifel. Dazu kommen wir nachher auch nochmal so ein bisschen mehr, was da eigentlich alles so reinspielt und was auch Selbstwert nachher da überhaupt für eine Rolle spielt. Und dann gibt es nochmal das Zeichen. Also woran merke ich denn überhaupt irgendwie, das ist für mich zu erkennen, ist, dass ich eifersüchtig bin oder vielleicht auch eher so die, ja, der affinere Part für Eifersuchtsempfindungen sind, steht da so. Eine stark ausgeprägte Eifersucht ist für dich selbst leicht zu erkennen. Du siehst rot, sobald dein Partner auch nur jemand anderen anguckt, selbst wenn es ganz harmlos ist. Weitere deutliche Anzeichen sind, du entwickelst einen Kontrollzwang, willst wissen, wo dein Partner war, mit wem er zusammen war. Das ist halt, das sind so Basics jetzt. Wenn man kurz mal in dieses Thema einsteigen kann, wie sich Eifersucht eigentlich zeichnet, welche Gründe es dafür gibt, und wie man diese definiert.
Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist schon richtig krasser Status von Eifersucht, oder? Sag mal, ich möchte jetzt nicht jede 5 Minuten eine WhatsApp bekommen, wo meine Freundin ist. Also
ich glaube, dass das auch mit den verschiedenen Stadien des Zusammenseins zu tun hat. Ihr seid ja jetzt nicht seit gestern zusammen und du bist dir der Sache nicht mehr unsicher. Weißt du, wie ich meine? Also im Anfang ist es ja häufig noch so, da wird ja auch häufig diskutiert, wer liebt wen mehr und ne, wer ist verliebter und da geht es noch um ganz andere Sachen. Und wenn du dann merkst, die Aufmerksamkeit dezentralisiert sich weg von dir und vielleicht auf einen anderen Menschen oder du hast das Gefühl, da könnte jemand anders sein, ist das ganz anders, als wenn du 3-4 Jahre schon miteinander verbracht hast, ihr wisst, was ihr aneinander habt und könnt viel gechillter sein, weil ihr wisst, ihr habt ein super Verhältnis. So ist eigentlich gar kein Bedürfnis da, jemand anderen sehen zu wollen oder zu begehren. Von daher glaube ich, dass es immer ein bisschen auch mit der Festigung der Beziehung zu tun hat.
Mhm. Also, ja, schweigen, weil, also ich würde nachher auch nochmal, wenn wir so auf das Persönliche kommen, wenn wir diesen wissenschaftlichen Teil so ein Stück weit beendet haben, würde ich auch nochmal so auf die persönliche und eigene Erfahrung eingehen. Denn ich glaube, dass das immer, also eine Eifersucht ist nie nur eine Ursache einer selbst, sondern die ist immer im Zusammenhang mit dem Gegenüber, der auch unbewusst vielleicht Situationen hervorhebt, dass du dieses Gefühl empfindest. Und das hat auch ganz oft damit zu tun, dass man falsch deutet, eventuell zumindest. Aber danach nochmal mehr zu, weil dann, glaube ich, entschlüsselt sich das auch ein bisschen, was ich damit sagen will.
Und ich glaube, das, was ich hier rausgesucht habe, nämlich eine Studie unter Primaten, die im Grundsätzlichen genau das zeigt, was wir gerade besprochen haben, wenn zwei sich zueinander gehörige Affen eben getrennt werden und ein zum Beispiel drittes Männchen, also ein dritter Affe männlicher Form dazukommt und das partnerschaftliche Verhältnis der beiden anderen Affen stört, kriegt der Affe mit Eifersucht eben in den gleichen Hirnregionen wie der Mensch eine zusätzliche Ausschüttung von Stress und sexuellen Hormonen, also Cortisol und Testosteron. In der Studie ist aber auch aufgetaucht, dass im Tierreich ein gewisses Maß der Eifersucht förderlich für die Bindung der Tiere ist. Also ein gewisser Konkurrenzkampf unter den Tieren sorgt eben für höhere Stimulation des Geschlechtstriebes und eben für ein mehr Buhlen um die Partnerin. Und da wird das eben so beschrieben, dass wenn das in Maßen passiert, das sogar tatsächlich zur aktiven Bindungsverbesserung der Tiere beigetragen hat. Und ich glaube, das kann man tatsächlich 1:1 so auf den Menschen übertragen. Ich glaube, es gibt ein gesundes Maß an Eifersucht und es gibt eben, wie du vorhin schon gesagt hast, Marcel, ein Maß, wo man sagt, boah, das ist viel zu viel. 5-minütige SMSen oder WhatsApp-Nachrichten, da wird es dann krankhaft oder manisch.
Mhm. Hat auch dann wieder was mit dem Zwang zu tun, glaube ich. Also es gibt ja auch vor allem dann nochmal, es gibt verschiedenste und diverse Arten von Eifersucht. Und die sind auch noch, die können dann im Zweifel auch mit anderen Krankheiten gekoppelt sein. Also das ist ganz, ganz, kann teilweise auch wirklich richtig übel sein.
Mhm. Kann auch ein bisschen Dachschaden sein.
Kann auch ein bisschen Dachschaden sein, richtig. Das kommt immer darauf an, halt eben Kontrollzwang und sowas hatten wir gerade ja schon kurz vorgelesen. Da ist ja dieses Thema auch nochmal ganz krass, ne? Alle 5 Minuten sich irgendwie melden oder ein Update geben zu müssen, was du gerade tust und was du gerade machst, ist definitiv an der Stelle nicht der Normalfall. Ich glaube, so viel kann man an der Stelle schon sagen. Jetzt sind wir ja eigentlich mit dem wissenschaftlichen Teil doch soweit durch, oder bin ich fehlinformiert?
Nö. Alles cool.
Supi. Dann würde ich auch, es sind hier Fragen, wir haben uns hier nochmal Fragen niedergeschrieben, die jeder für sich selbst auch nochmal so ein bisschen beantworten kann, wenn er will, muss natürlich nicht. Allerdings würde ich gerne einmal genau auf diesen Punkt gerade eingehen, den ich vorfällt, bevor wir die Primatenstudie noch gerade vom Leon erläutert bekommen haben, darauf eingehen. Denn ich hatte gesagt, also ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich habe auch schon mehrere feste Beziehungen geführt und es gab tatsächlich nur, ich sag mal, 1,5 Beziehungen, aber es gab, sagen wir mal 2 Beziehungen, wo ich ein höheres Gefühl von Eifersucht hatte. Und es hat natürlich auch in der Phase mit einem selbst zu tun. Also das ist eine Selbstwertgeschichte. Also wie sehr, wie gut fühlst du dich, wie sicher bist du auch in deinem aktuellen Umfeld, beruflicherseits, egal bist du ausgeglichen, tust du was für dich und so weiter und so fort. Aber es gibt bestimmte Menschen, also bei mir ist das so, das ist natürlich jetzt nicht, kann man jetzt nicht auf jeden münzen, bei mir ist das so, dass es bestimmte Punkte gibt, die mich mehr zu einem eifersüchtigen Verhalten, ja, wie soll ich sagen, Eifersucht, ja, wo ich dann eher dieses Verhalten der Eifersucht oder zeige, als vielleicht bei jemand anderem. Und deswegen habe ich vorhin gerade gesagt, dass es auch so ein bisschen darauf ankommt, wen man dann als Partnerin hat. Denn der eine zeigt dir diese oder hat Signale, die ein anderer vielleicht gar nicht mehr drückt, wenn man unterwegs ist, wenn man, naja, keine Ahnung. Ja, ich glaube, ihr wisst so ein bisschen, worauf ich hinaus will, oder? Kann man das verstehen?
Ja, total. Vielleicht, hier ist eine Frage. Ich glaube, wir haben einen Großteil der Fragen schon in einem wissenschaftlichen Teil abgearbeitet. Was ist es? Wie fühlen wir uns dann? Für mich ist die wichtigste Frage, die hier steht, wie eifersüchtig bin ich? Und du hast gesagt, ne, du hattest viele feste Partnerschaften. Und ich war zum Beispiel immer jemand, ich war früher extrem eifersüchtig, eben genau aus dem genannten Grund. Ich war nie zufrieden mit mir selbst und hatte immer das Gefühl, dass mein Gegenüber vielleicht, sobald jemand in Anführungsstrichen Besseres um die Ecke kommt, sagt, jo, der sieht besser aus. Und für mich war das immer, und da, das ist ein Punkt, von dem ich heute weit weg bin, für mich war das immer eine optische Kiste. Für mich ging es immer nach Aussehen. Also mir war nicht wichtig, ob die Person, die da ins Spiel kommt, vielleicht lustiger ist, intelligenter, was charismatischer, keine Ahnung. Ich habe immer nur geguckt, sieht derjenige besser aus als ich. Und wenn das der Fall war, war das ein Anlass für mich, eifersüchtig zu werden. Heute bin ich an einem Punkt, wo ich fast gar nicht mehr eifersüchtig bin, weil ich eben genau weiß, wer ich bin, was ich in meiner Partnerschaft geben kann und was meine Werte sind. So, weißt du, es ist nicht mehr so, dass ich sage, oh, da kommt jemand Hübscheres, jetzt muss ich Angst haben, sondern ich weiß, dass ich humorvoll und intelligent bin und vielleicht nicht eine 10 von 10 vom Aussehen, aber dass ich viel, viel charakterlich habe, was das kompensiert. So, ich muss keinen Sixpack haben und ich mache mir auch nicht Sorgen, wenn ein Mann mit Sixpack kommt, dass man immer nicht nur einen Menschen zu 100% attraktiv finden kann. Das ist mir klar, ne, dass meine Frau genauso Männer hat, wo sie sagt, boah, der sieht super gut aus.
Das würdest du machen, wenn ich komme?
Lachen wahrscheinlich.
Richtig. Da würde ich in den Himmel gucken und sage, oh Gott, ey, geh bloß bitte wieder.
Ja, aber ich weiß, was der Leon meint.
Nein, genau, ich wollte es jetzt auch nicht, es war ja jetzt was sehr Ernstes.
Nein.
Ich wollte es jetzt auch nicht breaken, aber ich wollte ein bisschen.
Ich möchte da kurz drauf eingehen. Meine Frau hat 300 noch nicht gesehen und der Typ, der das Schild nicht hochkriegt, da der von dir gespielt wurde, weiß die auch nicht. Also, um deine Frage abschließend zu beantworten, ich mache mir wirklich wenig Sorgen.
Ich sage, sehr schön formuliert auch, stark.
Aber ich weiß, was der Leon damit meint. Also dieses, dass dieses, weil du dich selber nicht, ja, wie nenne ich das jetzt? Du hattest halt Selbstzweifel an dir selber und deswegen war halt immer, du hast immer Angst, dir nimmt einer dein Spielzeug weg, sag ich jetzt mal.
Ja, es war halt so, dass ich zum Beispiel auch nie wirklich erkannt habe, warum jemand mit mir hätte zusammen sein wollen. Eben gerade in meiner Jugend, ich war wirklich nicht besonders hübsch. Ich war den Großteil meiner Jugend und heranwachsenden Phase übergewichtig und ich war nie so der Typ, der mit dem Style gegangen ist, sondern immer eher so sein eigenes Ding gemacht hat. Und wenn, war ich eher so Mitläufer und habe das dann so halbgar gemacht. Und ich habe häufig eben für mich manifestiert, wenn du nicht hübsch bist, kannst du auf andere nicht anziehend wirken. Ja. Und heute weiß ich zum Beispiel, dass ganz andere Dinge auf Menschen anziehend wirken können, als nur das Optische. Ne? Ich glaube, dass ich nicht mit meinem Optischen überzeuge, sondern eben mit dem, der ich bin. Und das war mir früher gar nicht klar, dass mein Gegenüber mich vielleicht für das, was ich bin, mag, sondern dass die Person gegenüber nur darauf wartet, bis wer besser aussehendes um die Ecke kommt. Und heute weiß ich eben, dass es auf viel mehr ankommt, als nur die optische Komponente und deswegen habe ich keine Verlustängste, weil ich weiß, wer ich bin. So, und ich weiß, was meine Werte sind. Klar kann
auch, was sich einfach auch ausmacht. Ich glaube, der ganz wichtige Punkt ist einfach, jeder von uns ist so ein eigenes Individuum. Jeder ist auch individuell in verschiedensten Bereichen. Und es muss diesen einen, wie man sagt, Topfdeckel-Ding, ne? Es muss dieser eine Topf zu dem passenden Deckel oder andersrum, der eine Deckel zu dem passenden Topf, der muss gefunden werden. Denn der wird genau herausfinden, was so dein absolutes Alleinstellungsmerkmal ist, was niemand, eventuell, in Anführungsstrichen sage ich jetzt einfach mal, um es jetzt so ganz plakativ zu sagen, so hat wie du vielleicht oder wie du vielleicht oder wie du vielleicht. Und wenn man diesen eigenen Wert für sich selbst erkennt, dann trägt man den automatisch halt eben auch schon nach außen. Und das ist so ein bisschen auch das Aushängeschild, was im besten Fall dann den neuen Topf oder den Deckel, wie auch immer, halt catcht. Wo er sagt, das in diesem Topf, der hat das Wasser anders heiß gekocht als der andere Topf. Und das über, ja, um das jetzt mal ganz doof und platt auszudrücken. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den alle Menschen, die vielleicht auch ein Stück weit Probleme damit haben, selbst für sich erkennen müssen. Wir haben aber nachher auch am Ende der Folge, kommen wir natürlich noch zu so einem Fazit, sag ich mal. Und da kommen auch noch mal ein paar Punkte, auf die wir dann eingehen werden.
Und ich finde, aber du hast vorhin einen Punkt gesagt, nämlich es ist nicht immer nur bei einem selber, ja, sondern ich habe das auch früher, war ja, vielleicht erinnert ihr euch an eure Jugend, war Eifersucht ja eine Waffe. So, ne, wenn du gemerkt hast, okay, du bist nicht mehr der Mittelpunkt, dann war das ganz häufig gerade in der Schule so, dass dann so Dinge gemacht wurden, die aktiv bei dir Eifersucht triggern sollten und die emotional gegen dich verwandt worden sind.
Ja, so, ja. Ne?
Wenn dann Jugend, das Jugendtechtelmechtel gemerkt hat, boah, der schreibt mir nicht mehr so oft Briefchen, wie er es früher getan hat, dann füßel ich jetzt mal in Deutsch mit Fabian und dann wird der schon wieder angekrochen kommen. Mhm. Und heute in einer erwachsenen Ehe weiß ich einfach, meine Frau braucht mich, also die muss das einfach, also die würde das nie machen. Ne? So, ich weiß einfach, dass es da keinen Grund für gäbe, das aktiv in mir auslösen zu wollen. Und von daher, das ist einfach, ich glaube, das ist auch ein Ding des Alters und wie fest du miteinander bist.
Ja, das hat aber was mit Reife zu tun, ne? Also bei mir war das zum Beispiel immer so, ich hatte mich immer bestätigt gefühlt, wenn jemand jetzt mal beim Feiern gehen oder so meine Partnerin angequatscht hat, wenn die alleine stand.
Mhm. Weil, ja, das ist jetzt, genau, das ist die Frage, wie gehst du damit um, ne? Was machst du daraus?
Ich habe mir das halt immer angeguckt und bis zum gewissen Teil, ne? Wäre auch alles cool, weil ich habe mich immer bestätigt gefühlt. Weil ich denke mir so, wenn die jetzt schibbig wäre, würde die ja keiner anquasseln. So war das für mich immer. Und ich habe da nie ein Problem drin gesehen.
Und das ist ein Punkt, den kann ich null nachvollziehen, ne? Also heute weiß ich nicht, wie es wäre, aber früher wäre ich die Decke hochgegangen.
Ja, früher auch, weil ich halt nicht gemerkt habe, dass man mit Reden und Sympathie und den ganzen anderen drumherum viel besser vorankommt, als wenn man immer nur gut aussieht. Mhm. Weil meistens, die früher gut aussahen, die haben meistens nichts in der Birne gehabt und haben Scheiße gewasselt. Klar, eine ist immer darauf angesprungen. Aber irgendwann wusstest du musst die und die Strippen ziehen und dann wusstest du, wie die Puppen sich bewegen.
Mhm.
Genau, und so war das halt irgendwann. Und deswegen, ich habe mich da immer sicher gefühlt. Also ich habe jetzt nicht so die Angst gehabt, dass ich jetzt ab morgen wieder alleine bin.
Mhm.
Also habe ich nie Angst drin gesehen. Also ich habe da keinen Stress.
Also da hake ich mal ein, nie Angst zu haben, kann ich nämlich überhaupt nicht bestätigen. Das ist bei mir überhaupt nicht der Fall gewesen, weil ich eigentlich da eher schon dieser Angstmensch bin. Ich habe sowieso eine grundsätzliche Verlustangst einfach. Die geht aber jetzt zum Beispiel, habe ich ja jetzt schon in mehreren Folgen auch, also der aufmerksame Zuhörer weiß, als es damals auch um meine Mutter ging und so weiter. Also Verlustangst einfach ist immer schon, auch vor der Krankheit und so, immer ein Thema bei mir gewesen, auch in meinen Beziehungen. Aber vielmehr dahingehend, dass ich Angst hatte, ja, die Beziehung ist das eine, aber bei so einem Beziehungsende ist es ja dann, wenn es dann wirklich nicht mehr klappt, auch irgendwann final oder sollte im besten Fall ein Final sein. Und ich habe diesen Menschen nie wieder so nah an meiner Seite. Und das hat mich, und da ging es gar nicht darum, dass ich mich selber gar nicht so geliebt habe oder nicht so gefühlt. Ich war einfach totentraurig und verletzt, dass ich diesen Menschen einfach nicht mehr so nah an meiner Seite habe und konnte den Gedanken auch nicht ertragen, dass natürlich das Leben des anderen Menschen, wie auch meins natürlich, weitergeht und ich mein Leben auch mit einer neuen Partnerin irgendwann teile werde, wie auch die Partnerin von damals irgendwann einen neuen Partner hat. Und dieser Gedanke, ich habe mich vielmehr in diesem anderen Gedanken gefunden, die hat dann irgendwann mal einen neuen Partner. Damit kam ich überhaupt nicht klar, weil ich für mich so enttäuscht war, weil ich bin doch eigentlich das, was du ich bin doch genau das, was du gesucht hast. Da ist doch alles super dran. Was ist denn dein Problem? Aber habe dabei ganz oft den Gedankengang verloren, dass es manchmal auch gar nicht darum geht. Und nur weil du von dir selber vielleicht überzeugt bist, was sich jetzt wahrscheinlich ziemlich beschissen anhört, heißt es aber noch lange nicht, dass es auch nicht richtig ist, sondern es ist vielleicht sogar auch richtig, aber vielleicht nicht für den Gegenüber, sondern halt für irgendjemand anderen. Deswegen komme ich immer zurück auf dieses Topfdeckel-Ding und auch das Individuelle dahinter. Man muss es für sich selbst auch dann verstehen, dass es nicht gleich ein Scheitern ist, wenn du verlassen wirst, sondern dass es dafür einfach gute Gründe gibt, warum das vielleicht am Ende dann doch nicht das Richtige ist.
Und ja, das ist ja dieses, ich würde jetzt erstmal sagen, da ist auch viel Ego dabei und viel Stolz, weil dieses verlassene Ding, weil du wirst ja verlassen, du verlässt ja nicht. Mhm. Ne, das hat auch viel mit Ego zu tun.
Ja, also es ist nie schön, verlassen zu werden. Also das ist glaube ich, außer Frage. Wenn du die Beziehung nicht beenden wollen würdest und du wirst aber vor diese Tatsache gestellt, dass die Beziehung beendet ist, ist es natürlich dann schwierig.
Klar, du hältst dann natürlich an Sachen fest und denkst dir so, warum ist das alles? Und dann natürlich im ersten Moment machst du dir halt erstmal auch Gedanken, weil liegt's an mir? Weil erstmal machst du dich halt selber runter und fix dich selber. Ist ja meistens so.
Ja. Ne?
Typische Ding, Kerle gehen irgendwo feiern, gucken und am Ende sitzen wir zu Hause und heulen sowieso wieder. Arsch voll, McDonald's-Tüte in der Hand und erstmal eine Runde heulen. Weil wir sind ja stark, wir heulen nur alleine. Obwohl das ja voll verkehrt ist.
Ich bin genau das Gegenteil eigentlich. Ich bin auch nicht der feiern geht, sondern ich heule von vornherein. Ich gehe auch gar nicht erst feiern, ich heule dann einfach nur in einer Tour.
Ich war immer der, ich wollte nie nach Hause. Weil da war ich ja wieder alleine. Ja. Ich wollte immer unter Menschen sein. Ich bin quasi von A nach B, von B nach C, von C nach D und irgendwann war es hell und dann so, jetzt bin ich wieder alleine.
Ja, und das ist ja auch das, was genau der Kern ist, glaube ich, in beiderlei Hinsicht, nach Akzeptanz und Aufmerksamkeit zu suchen, um sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen zu müssen. Ich habe das dann zum Beispiel auch, also ich hatte ein total schlechtes Selbstwertgefühl. Ich war immer nie überzeugt von mir und habe das dann eben genau so gemacht. Ich habe das über Subkulturen versucht, in denen ich mir dann Akzeptanz und Aufmerksamkeit, wenn ich gemerkt habe, ja, okay, in Hinsicht Beziehungen bist du halt nicht der Prototyp vom Aussehen. Und ich habe dann echt versucht, mein Selbstbild aufzuwerten, indem ich mir zum Beispiel Subkulturen gesucht habe oder zum Fußball gegangen bin, um da Leute, ne, zu sagen, boah, der ist ein krasser Typ oder so. Und ich habe das überall versucht zu kompensieren, wo ich mit mir nicht zufrieden war. Und ganz anders als Felix, der gesagt hat, yo, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was der andere an mir hat. So dieses sich selbst zu schätzen und zu wissen, ich kann viel bieten, hatte ich genau das Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, ich kann überhaupt nichts bieten.
Aber wir haben einen gemeinsamen Punkt und das ist der ultimative Bruch, der trotzdem unter beiden Gleichzeichen entsteht. Wisst ihr, was ich meine? Also du hast vielleicht nicht das Selbstwertgefühl, aber du hast am Ende genauso heulend da gesessen, weil du mit dir eigentlich unzufrieden warst. Und ich war von mir selbst am Ende enttäuscht, weil ich dachte, ich habe eigentlich alles, aber anscheinend ja nicht, sonst geht er ja nicht.
Ja.
Und da, weil ich auch anscheinend diese Wahrnehmung dafür nicht über hatte, dass das, auch wenn ich mit mir zufrieden bin, für den einen oder anderen Menschen vielleicht dann trotzdem nicht reicht oder nicht das Richtige ist. Und da war ich dann halt einfach immer an dem Punkt, ich bin so enttäuscht, weil ich dachte, dass es so wäre. Und es ist halt eben, und dann um zurück jetzt nochmal auf diese Eifersuchtsgeschichte auch zu kommen, immer dann, wenn das, egal in welcher Form, eine Rolle spielt, dass man sich ständig in der Beziehung selbst hinterfragt und nicht in so einen Flow-Zustand kommt, sondern es ist eigentlich immer dieses, wo befinde ich mich denn gerade? Und man analysiert jeden Tag wieder aufs Neue die Beziehung, dann bin ich der Meinung, also in meiner Welt war es bisher immer so, dann ist was in der Beziehung nicht korrekt. Das kann ich. Also da würde ich bei mir Brief und Siegel geben, wenn ich dieses Gefühl hätte oder habe über einen Zeitraum oder ich komme immer wieder an den gleichen Punkt zurück, dann weiß ich ganz genau, dann ist was nicht richtig. Weil mich dann irgendwas vom Gegenüber dazu verleitet, dass ich selber mir diese Gedanken mache und der Gegenüber wahrscheinlich auch ähnliche Gedanken hat. Das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut.
Nee, und wir können das ja, glaube ich, ganz gut konkludieren, indem wir sagen, am Ende geht es immer darum, weiß man, wie viel man selbst wert ist.
Und also es ist auf jeden Fall einer der größten und wichtigsten Mitspieler in dem Spiel.
Am Ende ist ja auch wichtig, dann zu sagen, wenn ich weiß, was ich mir selbst wert bin und der andere sieht das nicht, dann ist es okay, wenn der diejenige geht. So, ne? Also man muss eben du hast dann da gesessen und hast gesagt, ich habe doch alle Komponenten, die für eine perfekte Beziehung reichen. Warum? Warum rennt die Frau weg oder das Mädchen? Mhm. So, und auf der anderen Seite sitzt dann jemand wie ich oder Marcel, die sagen, boah, ich habe, glaube ich, gar nichts. Warum sollte jemand bei mir bleiben? Mhm. Und am Ende sind wir jetzt drei Männer, die hier zusammensitzen. Männer. Maskulin.
Testosteron geladen.
Die jetzt hier sitzen und sagen können, yo, wir wissen, wer wir sind. Und wir haben alle einen Gegenüber, der das wahrscheinlich zu schätzen weiß. So, und und da ist es ja auch, es muss auf eine Ebene kommen, wo dein Selbstbild mit der Fremdwahrnehmung des anderen fast übereinstimmt. Nie zu 100%, wird nicht passieren.
Nein, es geht ja gar nicht.
In etwa müsst ihr auf einer Ebene sein. Und ich glaube, bis man dahin kommt, ist das ein echt dieser Weg.
Ein leichter
sein. Ich muss aber auch ergänzend nochmal dazu sagen, weil sonst kommt das ein bisschen, trotzdem gibt es diese Lebensphasen und das fast wöchentlich, wo ich also allgemein ein Mensch bin, der unfassbar viel Anerkennung für das braucht, was er tut. Und das wirklich in allen Lebenslagen und Formen. Diesen Durst nach Bestätigung und ich bin gut, wie ich bin, einfach auch zu stillen. Das sagt aber im gleichen Atemzug auch, wie ich mir vielleicht auch selber versuche, einen gewissen Selbstwert zuzuspielen, den ich aber auch nur, also beziehungsweise den ich dann auch immer nur dann habe, wenn ich glaube, dass ich ihn habe und anscheinend aber auch ganz oft ihn gar nicht habe und versuche es mir zu erzählen, dass ich ihn habe. Also da muss man halt nochmal abwägen und weil es sonst sich jetzt so angehört hätte, als wäre ich immer auf diesem High-Level und würde sagen, ey, ganz ehrlich, wenn du mich doch nicht haben willst, dann verpiss dich doch. Nee, ganz und gar nicht. Also es kommt dann irgendwann auch die Phase, wo ich sage, ich habe doch alles getan und ich bringe doch auch alles mit. Und nach dieser Phase kommt eigentlich dieses absolut, absolut Destruktive, dass ich mich komplett selber geißel und mir immer wieder sage, guck mal, das habe ich nicht richtig gemacht, das habe ich jetzt auch nicht richtig gemacht, das müsste ich nächstes Mal besser machen, damit das nicht mehr passiert. Also das sind auch bei mir so in so Phasen aufgeteilt. Das ist nicht immer gleichbleibend. Ich habe immer den Motherfucker-Selbstwert. So, das ist nicht so.
Das war aber immer so bei dir, weil du erstmal dich verurteilt hast, warum es nicht funktioniert hat. Das machst du, weil du aber auch so ein Kopfmensch bist.
Ja, und ich glaube auch, und da glaube ich, liegt die Essenz in allem. Das ist jetzt aber so ein allgemeines Ding. Ich glaube, wenn wirklich jeder auf diesem Planeten ein Stück weit mehr bei sich anfangen würde, als bei dem anderen, jetzt hau ich mal eine Zahl raus, 60% der Konflikte nicht entstehen.
Ja, aber
sag ich.
Die meisten rennen ja vor irgendwas weg. Das ist ja sowieso meistens immer krass. Also ich habe auch schon Sachen erlebt, so dass ich, nur wenn ich mit jemand anders gesprochen habe, ich mega Theater hatte, aber im Umkehrschluss wurden irgendwo Bilder hochgeladen, wo viel zu sehen war, wo man mir dann noch erzählt, guck mal, wie viele Leute mein Bild gespeichert haben. Mhm. Wo ich mir denke so, ja, ist doch schön. Juckt mich doch nicht, aber dann lasst mich doch auch ein bisschen. Und ich fühlte mich da eingeengt. Weil das war alles zu viel, das war so erdrückend.
Wobei, bei mir wäre sofort der absolute Big Player in dem Game ist unfair. Das ist so für mich so, du versuchst mich einzuschränken, aber willst doch selber diese Anerkennung bekommen.
Das war ja auch dieses, die hat ja auch gar kein Selbstwertgefühl von sich gehabt. So, die konnte halt nur damit groß rauskommen mit diesen Bildern und aber Selbstwertgefühl wie ein Sack Nüsse. So, das war alles nur dieses nach außen hin, von innen
komplett. Also ich muss aber auch, wie gesagt, ganz ehrlich sagen, ich bin da auch ein ganz, 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 ganz spezieller und absolut schwieriger Mensch. Zum einen habe ich ein Selbstwertgefühl, da denkst du manchmal, boah, du drehst dich um und musst kotzen, boah, ist der überschwänglich. Und wie gesagt, zwei Stunden später, also gerade in Beziehung, ich glaube, da könnte meine Frau jetzt sagen, ja, unterschreibe ich sofort. Sitze ich wie ein Häufchen Elend da in der Ecke und habe das Gefühl, ich bin ein nutzloses Stück Scheiße und kann eigentlich gar nichts. Also das ist halt auch, wie gesagt, ne, da bin ich wirklich auch jemand, der überhaupt gar nicht weiß, ob Fisch, ob Fleisch, ob vegan oder Vegetarier. Also das ist, kann heute so sein, morgen so.
Ja, das waren viele Gedanken zu dem Thema.
Ja. Es gibt aber natürlich auch, also wir haben ja wirklich jetzt, wie gesagt, die Ursache des Ganzen gerade besprochen. Und das hat Leon gerade ja auch schon nochmal gesagt, es ist und bleibt der Selbstwert. Jetzt hatte ich in unsere Shownote sozusagen, die wir halt heute aufgrund, das wollte ich nochmal erwähnen, dass Marcel eine Notiz erstellt hat, Habe ich hier so.
Warum hier sagst so, du das jetzt? Das ist in der Folge jetzt schon 4 oder 5 Mal gesagt.
Weil ich mich da sehr drüber freue und ich diesen Gedankengang gut finde. Und danach ist eins passiert. Und zwar, du hast einen Titel reingeschrieben. Und diese Folge hat sich innerhalb von einem halben Tag einfach extremst gefüllt, weil ich war wie so ein angestochene Wildsau. Weißt du? So, ich konnte nicht sofort, weil ich halt noch selber Klausurtagung hatte. Aber dann war es so ein Luftballon, den du aufstichst. Und dann macht er. Und alle haben reingehackt wie die Idioten und haben diese Folge gefüllt. Und ich habe so eine Pyramide gefunden. Da, und über dem Dach, also als oberstes Wort, ist halt Selbstwert. Und dazu gibt es verschiedene Bereiche, die ich super interessant finde. Weil da gibt es so eine Begriffdefinition, auf die ich eigentlich eingehen möchte, um nochmal die Unterpunkte des Selbstwertes herauszuarbeiten und dann auch zum Entschluss zu kommen, zu so einem Fazit. Sollen wir das so machen?
Können ja.
Cool. Dann würde ich sagen, ich nehme einfach mal die Selbstakzeptanz. Also Selbstakzeptanz ist eigentlich grundsätzlich die positive Einstellung zu sich selbst. Also wie wir gerade gesagt haben, sich selbst wertschätzen. Auch mal einfach, auch an einem Tag zum Beispiel, das mache ich auch nicht jeden Tag, aber es gibt manchmal so Punkte, da fühlt man sich richtig gut oder man sagt sich selbst, ey, das ist mir einfach gelungen. Oder ich habe da eine gute Zusammenfassung gemacht oder ich habe da im Job irgendwas Gutes getan. Oder ich fühle mich super gut, weil ich ein schönes Rollenspiel mit meinen Kindern aufbauen konnte und die hatten voll Spaß. So, dann kann man sich selbst auch mal sagen, hey, schön, dass du dir Zeit aus deinem stressigen Alltag genommen hast, um einfach mal was richtig Produktives mit deinen Kindern zu machen. Irgendwie sowas. Das also auf jeden Fall Selbstakzeptanz. Im Großen und Ganzen ist es einfach die positive Einstellung zu sich selbst. Ja. Möchte irgendjemand noch einen anderen packen dann machen, oder?
Das Selbstvertrauen. Ich muss mal hier ein bisschen, ich kann in der Notiz nicht ranzoomen. Das ist echt schlecht. Mhm. Ich glaube, ich habe schlechte Augen.
Das kannst du aber wirklich nicht. Ich kann es auch nicht, oder?
Ich habe es extra, deswegen habe ich es extra auf dem iPad gemacht.
Einstellung zu eigenen Fähigkeiten und Leistungen. Es ist gut.
Ja, etwas gut können.
Etwas gut können, etwas gut machen, etwas erreichen, etwas durchhalten. Und das ist ja auch häufig so ein Punkt, der in Beziehungen auftritt. Ne, nur weil die Vase runterfällt, geht es ja nicht kaputt. Die hat vielleicht einen Sprung und die kann man gut kleben, mal auch aushalten zu können und nicht direkt an sich selbst zu zerbrechen. Oder etwas lassen können. Ne, vielleicht auch mal zu wissen, man könnte einen Triggerpunkt bei dem anderen bedienen und lässt es einfach mal bewusst sein.
Richtig, nicht in die Wunde reingehen. Und das ist übrigens, das nennt man so, die intrapersonelle Dimension. Und das ist eigentlich immer bezogen auf die eigene Person, also auf sich selbst. Und Freunde, denkt bitte dran. Ehrlich, das ist wirklich ein ganz, ganz gut gemeinter Rat. Es macht so viel aus, wenn man bei sich startet und versucht, aus seiner Sicht einen anderen Menschen zu verstehen. Wenn man so in Konflikte geht, wenn man so versucht, zu reflektieren und bei sich wirklich anzufangen, dann hat das auch etwas, wo man, also glaubt mir, ihr werdet eher an das Ziel kommen. Zu 100%, ich bin davon überzeugt, wirklich.
Aber meinen die nicht mit dem Punkt, etwas lassen können, dass das jemand auch mal anders macht?
Wie meinst du das? Wie meinst du das jetzt? Das habe ich nicht verstanden.
Ich sag mal jetzt, weiß ich nicht, du bist jetzt Schweißer Meister und da kommt irgendein Lehrling hin und du hast aber im Hinterkopf, boah, Kacke, der macht aber geilere Nähte als ich.
Und so, etwas lassen können?
Meint man das nicht damit? So hätte ich jetzt verstanden.
Jungs, ich will nicht unhöflich sein, aber das ist das erste Mal, seitdem ich mit euch podcaste, wo ich mich jetzt kurz rausklingen muss. Ich muss pinkeln wie ein Ochse. Okay.
Ja, mach.
Ja, kein Ding, mach. Alter Mann.
Ja, wir werden älter. Ja, also ich weiß gar nicht ganz genau, ob etwas lassen können der Punkt ist, der das vielleicht auch beschreibt.
Oder vielleicht habe ich es falsch verstanden.
Ja, wie gesagt, ist nicht wild, glaube ich, an der Stelle. Es ist einfach nur etwas lassen können, könnte man jetzt auch einfach, ich glaube, da ist ein Stück weit ja Interpretationsfreiheit. So, dann haben wir auf der anderen Seite, das sind insgesamt 4 Säulen.
Ja,
ich sehe. Und dann haben wir da noch, möchtest du die machen? Dann mache ich die letzte quasi.
Ich mache die soziale Kompetenz. Mhm. Also mit Menschen umgehen können, quasi auch die Probleme mal anderer zu verstehen, die Sympathien auch mal wahrzunehmen, geht es einem jetzt gerade schlecht und diese schwierigen Situationen gewachsen fühlen, finde ich auch ganz gut. Quasi, wenn man kein Selbstwertgefühl hat, dann, nee, will ich nicht, traue ich mich nicht.
Mhm.
Ja, flexibel reagieren können, gut. Können auch.
Kommt doch immer drauf an, wen du so gegenüber hast, ne?
Genau, genau. Positive Resonanz spüren. Ja, gut, ich glaube, das hat auch was viel mit Lob auch zu tun, ne? Wenn du nur auf die Fresse kriegen würdest, dann hast halt auch kein Selbstwertgefühl, ne? Also.
Ich glaube halt, versuch anderen Menschen was Gutes zu tun, dann bekommst du auch Gutes zurück. Das glaube ich so. Ein bisschen. Das ist so ein Punkt, den würde ich da auf jeden Fall auch noch mit rein interpretieren. Und ich finde den letzten Punkt übrigens ganz, ganz interessant. Weil da würde ich auch sagen, da müsste ich auch noch ein bisschen üben und auch ein bisschen lernen. Und das ist Nähe und Distanz regulieren können. Wann bin ich zu eindringlich und zu offens? Also wirklich so dieses, wann gebe ich zu viel und drücke mich auf in Situationen? Und wann ist es auch einfach, wenn derjenige was von mir möchte, dann wird er sich schon melden. So, wenn es wirklich irgendwie auch mal ein Streit, zum Beispiel dieses etwas lassen können, aushalten können. Ich kann Streits nicht gut aushalten, aber es ist super wichtig. Es ist super für mich, für meinen eigenen Selbstwert auch einfach sagen zu können, es ist jetzt Streit, der Streit ist jetzt auch da und der ist jetzt einfach mal auch an dem Punkt, den auszuhalten. So nicht hingehen und Küsschen hier und Küsschen da, und sondern einfach mal stehen lassen. Die Wogen, die werden sich schon glätten. Du musst der Sache aber auch mal Zeit geben, weil ich bin ein schneller Mensch. Ich ratter das durch. Ich war ja, okay, das war wirklich zu viel, deswegen ist sie jetzt so, ich gehe hin. Ja, aber der andere Mensch ist vielleicht noch gar nicht an dem Punkt. Der ist vielleicht noch sauer. Der hat auch ein Recht, sauer zu sein, finde ich. Der soll auch dann auch dieses Sauersein erleben dürfen. Und ich bin dann so jemand, der drängt sich dann auf. Der kann die Nähe und Distanz gar nicht regulieren. Der ist sofort drin, sagt, nee, du darfst nicht sauer sein. Und jetzt ist doch gut, ich habe doch meinen Fehler erkannt. Jetzt muss das doch schon beendet sein. Ja, für mich. Aber nicht für den Gegenüber. Deswegen Nähe und Distanz regulieren.
Walla, dein Schnurrbart hat geredet.
Wie ein Löwe, oder? Walla, wie ein Löwe.
Ich wollte nur kurz mich entschuldigen. Ich bin natürlich schon seit mindestens 2 Minuten wieder da, wollte aber den Monolog nicht unterbrechen.
Danke.
Und wollte einmal kurz aufklären, dass ich das jetzt machen musste, ist schuld daran, dass wir wieder viel zu zeitverzögert aufgenommen haben und ich das ganze Wasser, was für die Folge gedacht war, im Vorhinein getrunken habe.
Weggesippt hast.
Große Entschuldigung und bitte seid nicht eifersüchtig auf meine Toilette, weil ich jetzt 2 Minuten weg war.
Dann haben wir den letzten Punkt noch unter diesem Dach Selbstwert, und das ist das soziale Netz. Eingebunden sein in positive soziale Beziehungen. Wir haben gerade ganze Zeit über Partnerschaft gesprochen, ja, und da ist es ein ganz wichtiger Punkt. Eine befriedigende Partnerschaft zu führen ist einfach, ja, das ist einfach, das ist das wichtigste soziale Netz wahrscheinlich im sozialen Netz selbst. Befriedigende Familienbeziehung ebenfalls ist so. Ich glaube, die beiden Punkte, so, das erklärt sich von selbst.
Könnte ich jetzt nicht so sagen als Scheidungskind, aber gut.
Ja, gut. Wobei halt eben auch dann sich wieder auch neue Netze entstehen und wo sich halt eben Menschen aus diesen Netzen getrennt haben, weil sie eben nicht befriedigt waren. Das darf man halt eben nicht vergessen. Jede Trennung hat einen Grund und man sucht eigentlich nach dem Glück. Und jeder hat auch Recht auf glücklich sein. Ne, also das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Jeder hat das Recht auf glücklich sein, und wenn es dann halt auch einer Trennung bedarf, dann ist es halt manchmal so.
Und vor allem hast du ja trotzdem beide Elternteile, die in deinem sozialen Netz noch vorhanden sind. Du hast ja zu beiden ein gutes Verhältnis, und nur weil die beiden nicht mehr in einem sozialen Netz sind oder höchstwahrscheinlich nur noch über dich, heißt das ja nicht, dass du nicht ein gutes Verhältnis zu den beiden hast.
Früher habe ich es halt nicht verstanden. Also wir haben mittlerweile Mama, Papa gehört halt dazu, und auf einmal war Mama, Papa getrennt. Also
I feel you, bro.
Genau.
Ja, wir sind ja da, sitzen da ja alle in einem Boot und paddeln gemeinsam, ne? Da
geht genau, uns ja heute bin ich eigentlich froh drüber, weil...
Ja, genau, das ist der Punkt.
So, früher habe ich es halt nicht verstanden.
Ja, das verstehe ich aber auch, und das darf auch ein Kind genauso äußern. Das ist so, weil es ist dann im Zweifel, sollte das eigentlich nicht so sein. Es ist passiert, aber um auf den nächsten Punkt zu kommen, sich verlassen können und verlässlich sein. Das kann man sehr schön mit dem Punkt, den Marcel gerade eingebracht hat, auch ein bisschen verknüpfen. In einem sozialen Netz feststellen, dass man Verlässlichkeiten füreinander hat oder dass es wichtig ist, wie in der Beziehung ja auch. Du gehst als Kind davon aus, dass das verlässlich ist, dass deine Mama und dein Papa immer genau in diesem sozialen Netz verlässlich für dich da sind. Und genau das ist dann nämlich, das habe ich nicht verstanden. Exakt. Und das ist immer ein Punkt dafür, und da wird immer auch ein, glaube ich, also mich verfolgt er immer irgendwo, auch in vielerlei Hinsicht irgendwie so. Vielleicht hat auch meine Verlustangst unterschwellig damit zu tun. Das kann ich alles gar nicht sagen, weil ich aber auch erlebt habe, dass das nicht immer verlässlich ist. Und das ist übrigens ein Punkt, an dem man, wenn man sich den mal vor Augen führt, durchaus mal arbeiten darf. Verlässlich sein ist ein ganz, ganz wichtiger. Freunde halten ist noch ein Punkt. Und wichtig sein für andere. Und das merke ich dann immer, wenn Freunde mich kontaktieren, wenn es denen nicht gut geht. Daran merke ich dann immer, wie wichtig ich für die Menschen bin, weil sie das Vertrauensverhältnis zu mir haben. Das ist wirklich viel wert. Und das schätze ich auch immer sehr. Für mich ist das immer so ein Ritterschlag in meinem Kopf, wo ich merke, der Mensch, der vertraut mir einfach und der möchte meine Meinung dazu haben. Sonst würde er mir das wahrscheinlich nicht erzählen. Ist auch immer, achtet man mal drauf. Und im Gesamten nennt man das die interpersonelle Dimension. Die ist nämlich bezogen auf andere Personen in eurem Umfeld. Das also wie gesagt,
menschliche.
Genau. Ne, es gibt die intrapersonelle Dimension und die interpersonelle Dimension. Und jetzt haben wir noch 7 Tipps aufgeschrieben.
Du hast sie aufgeschrieben.
Entschuldigung. Ja, ich wollte jetzt nicht mir nur die...
Mach doch mal was für dein Selbstwertgefühl. Du hast sie aufgeschrieben.
Okay, ja genau. Ich habe mal so 7 tägliche Routinen, die man einführen kann, um sich vielleicht ein Stück weit stärkeres Selbstwertgefühl aufzubauen. Und zwar Nummer 1 ist, nimm dir jeden Tag Zeit für dich. Das bedeutet nicht, dass man 4 Stunden vor der Glotze sitzt, Netflix guckt oder zockt oder so, sondern wirklich irgendwie was Effektives macht, wo man sich oder genau jerkt oder was auch immer. Nimm dir Zeit für dich. Ja. Sehr schön. Sondern das kann für jeden irgendwas sein, aber wichtig ist, damit bist du dir selber wichtig, dass du dir Zeit einräumst für deine Sachen, die dir wichtig sind. So, das soll das heißen. Sei verschwenderisch mit Komplimenten. Also ich finde zum Beispiel auch, gib auch anderen Menschen Feedback, was dir positiv auffällt, was du vielleicht an den Menschen magst und guck dir die Sachen auch genau an, was du vielleicht für dich auch replizieren kannst in deinem Leben. Ne? Also da ist etwas gewesen, was derjenige gut kann, attraktives Modell in dem Fall. Nimm mir das einfach mal mit vielleicht für dich. Lasse dich von anderen inspirieren, geht auf diese gleiche Richtung halt. Ne? So, das guck dir dann auch wirklich in deinem Umfeld ganz genau an, was für dich attraktive Modelle sind und versuch das, wenn es dir gefällt, in deinem Leben zu implementieren. Jeden Tag eine gute Tat, das habe ich gerade schon auch in den sozialen Kontakten gesagt. Versuch so positiv zu sein, wie du nur kannst, denn dann wirst du auch positive Resonanz spüren für dich, für deine Person. Mache täglich etwas, was du liebst. Also, du hast ein Hobby. Bei Marcel ist es das Pornhub 4K-Abo. Ne, bei anderen Menschen, die haben vielleicht andere Favorite-Seiten, da können das auch andere Dinge sein. Aber geh deinem Hobby nach. Mach etwas, was du wirklich, wirklich von Herzen liebst. Kann auch einfach rausgehen mit der Familie oder mit den Kindern, irgendwie Fußball spielen gehen. Mach aber einfach das, was dich in dem Moment glücklich macht. Bewege dich und ernähre dich gesund. Ja, das ist so ein Punkt, den würde ich gerne machen, der fällt mir aber schwer, weil ich da einfach eingerostet bin. Um jetzt bei mir zu bleiben, ich kann jetzt nicht für die anderen beiden reden, aber das ist etwas, was trotzdem wichtig ist für ein gesundes, gesamtes Bild, würde ich sagen. Und feiere deine Erfolge, ganz wichtig jetzt, und die Niederlagen. Denn die Niederlage ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist etwas nicht so gut gelaufen, du hast verloren. Es gibt Gründe für eine Niederlage, aus denen du das nächste Mal dann nämlich einen Erfolg machen wirst.
Schmerz macht dich stärker, mein Bruder.
Habob, du hast geredet wie ein Löwe.
Aber ich finde ja auch nochmal, was hier jetzt, Marcel hatte sich ja in der Folge gewünscht, auch mal zu überlegen, ab wann wird es toxisch? Und ich glaube, dass wir da gar nicht groß drüber reden müssen, weil all das, was wir jetzt besprochen haben, wenn davon das Gegenteil bei dir selbst oder bei deiner Partnerin, Partner auftritt, dann wird's toxisch. Genau das Beispiel, was du gerade genannt hast. Wenn man auf der einen Seite sagt, ey, du hast aber mit der Alten nicht zu reden. Entschuldigung an alle Frauen, die sich jetzt beleidigt fühlen durch das Wort Alte. Du hast mit der jungen Dame nicht zu reden. Auf der anderen Seite zeigt sie dir aber die Likes der jungen Wilden, die da auf ihrer Instagram-Seite rumhängen. Ich glaube, sobald jemand anfängt, dir dein Selbstwertgefühl schmälern zu wollen, um sich selbst besser zu fühlen, um dich eventuell absichtlich eifersüchtig zu machen, da wird's toxisch.
Ja. Selbst wenn das zum Beispiel, also ich habe ja eine ganze komplette Folge irgendwann mal von einem Dreivierteljahr oder so vorbereitet. Selbst wenn ihr jetzt sagt, also die Puttis sagen, boah, toxische Beziehungen, ist ja auch so ein Modewort mittlerweile. Vor 10 Jahren hat keiner von einer toxischen Beziehung gesprochen. Heute sind sie alle toxisch gefühlt, wenn sie kaputt gehen. Haben wir eine komplette Folge sogar noch im Petto. Also selbst wenn das nochmal aufarbeiten soll und ihr sagt, boah, toxische Beziehung nach diesem Eifersuchtsding und dem nach der Folge wissenden Selbstwertgefühl, wie ich das erreichen kann, will man nochmal toxische Beziehung, dann können wir das natürlich auch nochmal machen. Da könnt ihr uns einfach mal in der Flüsterbox mal vorbeischauen oder einfach auch bei uns bei Instagram einfach schreiben.
Ja, und schreibt auch mal in die Flüsterbox, so, was ist für euch Eifersucht? Wo fängt sie an und wo hört sie auf bei euch?
Aber das fände ich cool, wenn ihr das wirklich mal machen würdet.
Genau, so, weil jeder sieht ja Eifersucht anders. Also ich bin ja eher so der offenere Typ. Die meisten sagen schon so, Marcel ist schon ein bisschen zu viel, aber gut, ich fahre damit ganz gut.
Was heißt denn jetzt zu viel? Das musst du, glaube ich, nochmal genauer definieren.
Ja, weil ich halt gar nicht eifersüchtig bin.
Okay. Also,
nee.
Ja, aber es spricht ja im Endeffekt dafür, dass du ein gutes Selbstwertgefühl hast. Also,
ja.
So, ne, ich glaube.
Ich halt meiner Freundin auch vertraue. Also,
ja, das sowieso. Ja.
Aber Jungs, ich sag euch ehrlich, ne, wenn ich jetzt sehe, dass meine Frau irgendwo angeguckt wird oder im Zweifel angesprochen wird, ist es nicht mehr so wie mit 17, dass ich dem jetzt definitiv den Kiefer brechen wollen würde. Also meinem Kopf ist dann damals abgegangen, jetzt werde ich ihn zerstören dafür, wirklich. Also es ist wirklich, ich bin innerlich vollkommen hochgekocht und habe wirklich dann, es ist einfach wirklich so gewesen und ich schäme mich eigentlich auch dafür, ich habe einfach zugehauen dann tatsächlich. Weil ich mir nicht zu helfen wusste, aus Situation mit diesem Gefühl irgendwas zu machen. Das hat mich so krass impulsiv gemacht, dass ich dann wirklich diesen Hang dazu hatte, dann, dass in Gewalt geendet ist.
Ja, aber das hat ja jeder mal, Mann. Es gab auch immer so Situationen, dann hast du dich kurz den Bauch eingezogen, die Brust raus, hast dich dahinter gestellt wie so ein Affe, weißt du. Heute bin ich so, lass dir 1, 2 Getränke rausgeben. Ne? Interessiert mich nicht, weil sparen wir schon mal ein bisschen Geld. Und wenn nicht, ja,
er sieht das ganz wirtschaftlich, die Situation.
Alles wirtschaftlich, Mann. Ich bin da
aber voll entspannt. Aber ich wollte eigentlich genau zu dem Punkt nämlich sagen, selbst wenn es heute dann so wäre, ich könnte es mir aber nicht nehmen lassen, so dann quasi in die Situation irgendwann trotzdem nochmal einzutauchen und ihr so einen Kuss zu geben, sie zu drücken. Schatz, ich gehe vorne tanzen, bis gleich. So, ja, das wäre so meine Art von heute zu zeigen, guck mal, ich weiß, du findest sie hübsch, du findest sie attraktiv, das darfst du auch gerne haben, also du darfst es auch gerne empfinden, gegen deine Gefühle kann ich mich gar nichts machen, aber es brüstet mich, mir dir nochmal zu zeigen, dass du leider zu spät gekommen bist. So. Und das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber da muss ich dann ehrlicherweise zugeben, so einer wäre ich dann schon noch.
Das ist ja wie so ein schönes Auto, so, weißt du, der denkt sich so, boah, voll die geile Karre und du kommst dann mit den Schüsseln und dann ciao.
Ist meine, genau.
So, ein meine. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also den Move, den ich finde, auch ein bisschen geil.
Ja, ist so. Eine Sekunde kurz, Jungs, bin sofort wieder da.
Musst du auf Toilette?
Wir distanzieren uns an dieser Stelle übrigens beim Vergleich von Frauen zu Autos.
Ja, sorry.
Alles gut. Es ist ja deswegen nicht gleich jede Frau ein Auto, sondern es geht um dieses Verhältnis. Nee,
manche sind auch nur ein Roller.
aber ein Aerox kann auch geil sein.
Grüße gehen raus.
Oder so ein Speedfight 2. Ja, liebe Pottis, das war die Folge zum Thema Eifersucht. Wie nennen wir die denn? Frauen sind wie Autos.
Finde ich lustig, aber wir hatten am Anfang auch irgendwas, wo ich echt gedacht habe, jo, das könnte sein. Vielleicht müssen wir gleich nochmal reinhören. Aber ich finde, Frauen sind wie Autos. Finde ich schon, wenn man den Tenor der Ironie des Podcasts.
Ich glaube, dass das ein Witz ist. Also wenn ich mich dafür rechtfertigen muss.
Ja, glaub mal, da kommen die Anwaltsschreiben reingeflattert von der einen oder anderen Hörerin.
Ja, ich glaube, am Ende weiß man halt einfach, das soll so ein bisschen so dieses Clickbait-Ding natürlich sein. Ne? Aber ich sag ganz ehrlich, jeder hat die Folge gehört und jeder weiß, was wir da für einen Gedankengang jetzt zu hatten. Von daher, glaube ich, muss man sich da gar nicht groß rechtfertigen. Hoffe ich.
Ihr werdet es am Ende der Folge sehen.
Genau. Wir rappen das Ding ab. Gleich gibt es nochmal, bevor ich es vergesse, 1986 featuring NG oder NG-Doppel-E. Ich weiß nicht, wie er heißt. Alaska auf jeden Fall.
NG-Doppel-E.
NG-Doppel-E, NG. Ich weiß es nicht ganz genau. Wie gesagt, viel Spaß damit und ist auch ab sofort in der Podgeflüster-Playlist. Falls ihr den, da braucht ihr den Song auch nicht suchen, sondern geht einfach auf die Playlist. Das sind nämlich immer die aktuellsten Songs von uns, die irgendwie im Intro gespielt werden, mit drin. Mein Name ist Felix. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Das wäre auf jeden Fall cool. Und denkt an die Flüsterbox, denn eure Meinung ist uns auf jeden Fall wichtig. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ja, was ist mit euch?
Ja, gut. Nee, weil der Leon normalerweise ist der Leon. Ich bin
gucke mich da beide an. Ich denke, was ist mit euch kaputt? Auf was wartet ihr?
Ja, mein Name ist Marcel. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und schreibt mal ein bisschen was in die Flüsterbox, was ihr über dieses Thema denkt. Und ich gebe jetzt weiter an den bärtigen Leon.
Ich bin Leon. Lützi bleibt. Servus.
Und dass ich gar nicht tue, nein will, dass du von allem Geld nichts haben willst, wenn ich mich nicht bei dir zu Hause fühle. Ich komm nicht klar, dann will es bei mich ab. In deinen Augen minus 20 Grad und für uns beide wird es ziemlich